Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ruf mich mal an, bitte. Es geht um Papa.
Papa geht's schlecht.
Es ist schön, dass du wieder da bist.
Du wolltest immer mit deinem Vater sein. Aber ich habe das akzeptiert, weil du bist so anders als ich.
Ich bin dir sehr ähnlich.
Nein, Tom.
Doch. Genauso kalt.
Sterben, der neue Film von Matthias Glasner, ein dreistündiges Triptychon. Er ist ohne Frage einer der radikalsten deutschen Filmemacher und hat mit diesem Film schon bei der Berlinale die Leute erschüttert. Dafür gab es dann auch einen Preis, nämlich hochverdient den Silbernen Bären für das Beste, für ein wirklich wagemutiges Drehbuch. Dieser Film gilt als einer der ganz großen Favoriten in der nächsten Woche am Freitag bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises. 9 Nominierungen allein sind es, darunter eben auch Nominierungen für die großartigen Schauspieler und Schauspielerinnen, nicht zuletzt Corinna Harfouch. Hat gute Chancen, den Preis zu bekommen als beste Hauptdarstellerin. Gleich hier bei uns im Gespräch Corinna Harfouch und auch der Regisseur Matthias Glasner über dieses Jahr wohl sehr persönliche Werk. Und in der zweiten Stunde haben wir dann auch eine Kandidatin hier im Gespräch, die hoffen kann auf den Deutschen Filmpreis als beste Nebendarstellerin. Hat sich riesig gefreut über diese Nominierung, Barbara Philipp zu sehen in dem Film Sprich mit mir. Eine sehr auch persönliche Geschichte zwischen Mutter und Tochter. Also in der zweiten Stunde dann das Gespräch mit Barbara Philipp. Und damit herzlich willkommen. Willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Sterben ist aufgebaut wie ein Triptychon, also es sind 3 Teile. Teil 1 kreist um die Mutter, gespielt von Corinna Harfouch. Teil 2 kreist um den Sohn, das ist Lars Eidinger, auch nominiert für einen Deutschen Filmpreis. Und Teil 3, da geht es dann um die Tochter, gespielt von Lilith Stangenberg, der ich übrigens auch eine Nominierung gegönnt hätte. Dieser Film hat dieses grandiose Ensemble. Er zeigt, wie Traumata ungefiltert von Generation zu Generation weitergegeben werden. Er zeigt mit einer großen emotionalen Kraft, dass der Familie niemand entrinnen kann. Eine einzige, nicht enden wollende Zumutung. Ich konnte mich unterhalten, sowohl mit Corinna Harfouch, mit der überragenden Hauptdarstellerin, aber auch mit Matthias Glasner. Und die beiden haben ja schon öfter zusammengearbeitet. Ich dachte mir, vielleicht war eben auch schon beim Schreiben dieses Traumensemble im Kopf, zumindest, denke ich mir, Corinna Harfouch.
Ja, also bei Corinna war es so, dass ich tatsächlich mit ihr im Kopf geschrieben habe. Es war die einzige. Es geht ja um meine Mutter und ich wollte gerne, dass meine Mutter von Corinna gespielt wird. Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, aber ich dachte, wenn Corinna sie spielt, dann kriegt sie allein dadurch schon so eine Würde. Und vor allem, meine Mutter ist halt tot, aber sie war ein großer Fan von Corinna. Insofern war sie auch sehr stolz, immer wenn ich mit Corinna gedreht habe.
Was du öfter schon gemacht hast, natürlich, ja. Das erste Mal. Corinna, was war für dich der Anlass, diese Reise, sage ich auch, ist es ja wirklich mit anzutreten? Du hast schon viele Sachen gemacht, gerade im Theater, wo man noch viel mehr Risiken eingehen kann, glaube ich, als im Film. Aber das, dachte ich mir, ist schon eine besondere Herausforderung von Anfang an.
Ja, auf jeden Fall habe ich ja ein bisschen zunächst gedacht, wieso schon die Mutter, wieso denn? Und dann ist es einfach so, dass ich tatsächlich jedes Angebot von Matthias annehmen würde.
Also, wir haben es ja gerade schon gehört, ja, verstehe ich auch. Matthias sagt, seine eigene Mutter ist da auch so ein bisschen das Vorbild gewesen. Sie lebt nicht, der Vater auch nicht mehr. Ne? Das ist, glaube ich, auch klar. Im Film wird das klar. So ein schwieriges Verhältnis dann auch zu beschreiben. Im Film ist es vielleicht doch nochmal was anderes, ich zu sagen. Im gewissen Sinne sagst du es ja. Und ich finde, das merkt man auch sehr schnell. War das auch eine Überwindung, ich zu sagen?
Na, das war ein Experiment. Also ich habe eben angefangen, das zu schreiben, weil ich meinen toten Eltern irgendwie doch nochmal nahe kommen wollte, auch weil ich sie auch, glaube ich, nochmal auffangen wollte. Die haben ein sehr unspektakuläres Leben geführt und sind auch sehr einsam und allein gestorben. Und irgendwie dachte ich, ja, ich bin Filmemacher, ich könnte sie noch einmal festhalten, was ja jetzt ja auch der Fall ist. In der Form, wie Corinna und Hans-Uwe Bauer meine Eltern spielen, sind sie jetzt da weiterhin, ja, in diesem Film. Und meine Kinder zum Beispiel, die sind sehr klein, 3 und 6, die haben meine Eltern gar nicht mehr kennengelernt, die sind direkt so in diesem Zeitraum so gestorben, haben jetzt die Gelegenheit, doch nochmal meine Eltern kennenzulernen.
Der Film fängt ja mit dir auch an, im gewissen Sinne endet er auch mit dir, also es ist ja schon so eine Art Ring, nicht? Aber vielleicht kannst du diese Frau uns auch nochmal beschreiben, weil ich muss sagen, das ist ein dramatischer Film, da passieren auch ganz lauter schreckliche Dinge, aber ich habe schon lange nicht mehr so im Kino gelacht.
Das freut mich, dass du darüber so lachen musstest.
Nicht immer, aber schon.
Klar. Ich habe also es nicht drauf angelegt, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht eine Komödie spielen wollen oder so. Nee, nee. Ich habe keine Pointen gesetzt oder irgendwas in der Richtung.
Lustig ist, wie du absolut unverblümt, und da hat man auch Sympathien. Jetzt sind wir mal bei dem Bild dieser Mutter. Eigentlich habe ich Sympathien für sie, weil sie so absolut ehrlich ist, so vollkommen schonungslos. Zu sich selber, zu ihrem Sohn Lars Eidinger, und solche Menschen sind anstrengend, aber sie sind auch sehr unterhaltsam.
Also ich finde das ganz toll, was du sagst, wirklich, weil ich finde das eben auch, dass man diese Frau schon mal deshalb, also sagen wir mal, mögen sollte, weil sie sehr ungewöhnlicherweise die Dinge ausspricht, die niemand ausspricht. Also wir wissen ja alle, dass, also wir können ja allen möglichen Leuten die Wahrheit ins Gesicht schleudern, das macht uns manchmal überhaupt nichts aus, aber der eigenen Familie, da wird's dann richtig schwierig. Und das, ich weiß nicht, was das für ein Mysterium ist, warum in Familien so viel verschwiegen, so viel geschwiegen, so viel ertragen, so viel sich anstaut, das in uns manchmal also wirklich ein Berg von wie so Wackersteine beim Wolf, beim Rotkäppchen, schleppen wir uns mit rum und werden immer schwerer damit und können es einfach nicht klären. Das ist eine seltsame, ja, Symptom von Familie, wo man sich dann eben wahrscheinlich irgendwann mal fragen muss, ist das eigentlich das richtige Modell, wie Menschen zusammenleben sollten?
So. Ja, also ja. Ist perfekt beschrieben, finde ich, Matthias, der Wahnsinn von Familie, die ja irgendwie dann doch wiederum auch zu Hause ist, was das Heim und das Unheimliche geht ja nahe zusammen, auch bei dir. Also welches Bild von Familie entwirfst du? Das entrübt dich schon. Auch so. Und die sind drei Teile, wenn man so will. Unten gibt es auch noch so einen Epilog. Aber eigentlich ist es ein Triptych schon, wo du verschiedene Perspektiven auf eine Familie wirfst. Was ist für dich spannend gewesen an dieser Familie als Hort allen Wahnsinns und vielleicht auch aller Liebe?
Ja, ich empfinde diese Familie ja gar nicht als so wahnsinnig. Ich hatte eher das Gefühl, ich fand sie eigentlich sehr normal. Es gibt vielleicht auch öfter der Begriff dysfunktionale Familie und so. Ich denke mal, alle Familien sind, die funktionieren alle nicht. Die Kleinfamilie, an der wir alle so festhalten, ich finde die schwierig. Ich finde die so sehr so ein Gefängnis und man ist einfach unfrei. Man hat seltsame Bindungen und Rituale und immer Weihnachten und es wieder Ostern und dann ist die Kita und wieder jemand krank und so. Ich würde mir eigentlich wünschen tatsächlich, dass wir anders und wie in südlicheren Filmen, ich das erlebe, wo das mehr ineinander greift. Familien, Nachbarn, so ein, ja, man ist bis abends, nachts unterwegs, die Kinder, wenn ich im Urlaub in Spanien bin, dann denke ich mir, boah, die kleinen Dreijährigen noch Mitternacht rum, die müssen noch ins Bett oder wie, und das ist aber egal. Und dann schlafen sie halt irgendwann auf einer Bank ein und werden dann nach Hause getragen. Genau. Und so. Das hat irgendwie eine andere, Großzügigkeit oder so.
Aber was ich finde, was so gut beobachtet ist bei dir, und das ist vielleicht unter anderem ein Grund für den Wahnsinn, den ich da schon sehe, diese ewige Zuschreibung. Also wenn du einmal in der Familie eine bestimmte Rolle übernommen hast, das ist ja bei euch auch so, dann wirst du die nicht wieder los. Du kannst machen, was du willst. Ist es nicht so? Und das ist hier auch ähnlich. Ne? Du hast deine Zuschreibung und siehst die Leute so, wie sie ja vielleicht gar nicht mehr sind?
Also ich habe mal versucht, mit einem, ich nenne jetzt keinen Namen, Familienmitglied, die Rollen zu wechseln, weil ich die Sehnsucht hatte, auch mal die Kleine, die Bedürftige, die nicht sogenannt Starke zu sein, nicht die Rolle zu haben, sondern ich wollte mal gepflegt werden, gefragt werden. Das ist einfach nicht gelungen. Das funktioniert überhaupt nicht. Es ist auch in Freundschaften mir schon, also in dem Moment, wo man, also sagen wir mal, wenn man denn, also keine Ahnung warum, aber so als die sogenannte Starke angesehen wird und vielleicht die Starke auch immer spielt, weil eben das so zugeschrieben wird oder weil man das auch gerne ist oder so. Und dann ist man ganz schwach und dann es gibt so eine große Irritation und dann muss man irgendwie, das muss man dann wieder umdrehen. Also diese Sehnsucht erfüllt sich nicht.
Ja, und gerade zwischen Corinna Harfouch und zwischen Lars Eidinger gibt es dann diese nicht enden wollende Szene, die ja schon viel diskutiert wird. Das sind eben auch zwei erfahrene Theaterschauspieler, die können so etwas durchspielen. Über 10 Minuten sieht man die beiden am Tisch und das ist eine Szene, die einem so nahe geht, die man nicht mehr aus dem Kopf herausbekommt. All diese Wahrheiten, all diese ungefilterten Realitäten, die die Mutter dem Sohn da zumutet, gehört zu den Höhepunkten dieses Films Sterben, über den wir auch gleich weiterreden. Sterben, ein Film über das Abschiednehmen in einer sehr schwierigen Familie, ein Film eben auch über den Tod. Und auch das wollte ich wissen vom Regisseur Matthias Glasner, ob der Film eben auch etwas davon erzählt, dass die Eltern ja so eine Art Barriere sind, ein Schutz, egal wie kompliziert das Verhältnis zur Mutter war, vor dem Tod. Also mit dem Ende der Eltern gibt es diese Schutzschicht nicht mehr und der Tod kommt dann der nächsten Generation sehr nah.
Was für mich die überraschende Erfahrung war, man rechnet immer damit, dass irgendwann sind die Eltern halt tot. Aber dass das so lange dauern kann mit dem Sterben, über Jahre, ja, ein jahrelanger Leidensweg, wo man ständig dann sich verantwortlich fühlt, obwohl man es eigentlich gar nicht kann, vielleicht auch kein so gutes Verhältnis hat, so wie ich zu meiner Mutter, die einem subtil auch Schuldgefühle macht, die ganze Zeit, die es schlecht geht, dem Vater geht schlecht und über Jahre, ja, dieser Prozess. Und dann, und der macht das mit einem, verändert einen, man denkt dann so viel darüber nach, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin, warum fahre ich da nicht öfter hin, warum kann ich das nicht, warum gehe ich nicht ans Telefon, wenn sie anruft und so. Das hat mich eigentlich interessiert, gar nicht der Tod, sondern der Prozess des Sterbens.
Warum heißt es auch Sterben?
Genau.
Und nicht
tot.
Genau. Und das würde mich schon auch interessieren, also wie der Tod präsent ist oder das Sterben, um es so zu sagen, auch in deinem Spiel und in ihrem Denken. Vielleicht macht sie das ja auch so rücksichtslos, weil sie begriffen hat, pff, irgendwann ist es sowieso vorbei, dann ist mir alles egal.
Das hoffe ich ein bisschen, dass man, wenn es dann wirklich ganz klar ist, dass es so, dass man in die Zielgerade geht, dass man dann einfach nochmal alles klärt. Mhm. Aber das ist nicht so. Ich habe meine Mutter begleitet und habe sie auch im Arm gehalten, als sie gestorben ist. Und das ist übrigens nebenbei gesagt das Schönste und Stärkste, was ich... darf man immer nicht so ein Ranking machen, aber es ist eine so, so starke und wichtige Erfahrung für mich, weil ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, wer ich eigentlich bin. Weil man das einfach nicht weiß. Es ist eine so unbekannte Situation, die man sich ganz theoretisch, und man hat ja so viel gelesen und man hat so viele Filme gesehen und man beschäftigt sich ja ununterbrochen irgendwie letztendlich damit. Wie werde ich wohl? Wie werden die? Ach, jetzt ist ja der tot. Ach du lieber Gott, jetzt im Moment in meinem Alter sterben ja unwahrscheinlich viele auf einmal, ja, die man so gekannt hat. Und diese Erfahrung mit meiner Mutter, dass ich bei ihr sein konnte die letzten 3 Wochen, habe ja Krankenschwester gelernt und ich durfte in dem Krankenhaus, in dem ich gelernt habe, auf der Station, auf der ich gelernt habe, bei ihr wohnen bleiben und einfach alles machen, also was sie auch sehr genossen hat. Das machen wir hier alleine, oder? So. Aber sie hat sich nicht verabschiedet, wenn ich das mal so sagen darf. Sie hat sich nicht verabschiedet, weil sie letztendlich konnten wir nicht über diesen letzten Punkt sprechen, was schade ist. Und ich wünsche mir so sehr für mich, dass ich das dann kann. Dass ich einfach, natürlich meine Lieblingsvorstellung, ich rufe sie alle zusammen, sie kommen und sind da. Wir besprechen das alles.
Corinna, ich sehe es richtig vor mir.
Ja.
Es wird dein letzter großer Auftritt, aber der war fantastisch.
Stell ihn mir immer wieder und so schön vor.
Dein Vater ist 100, ne?
Wird 100.
Ein bisschen hatten wir das vorhin schon mit diesem Zuordnen von Rollen. Es geht natürlich, und das ist das Schöne, wenn ein Film 3 Stunden ist, kann man das wirklich genau beobachten, wie so Dinge übertragen werden auch. Also ich sag mal doch eine gewisse Kälte, wenn man das so sagen kann, von Lissy findet sich ja irgendwie in der Figur von Lars im Sohn auch wieder, obwohl er das gar nicht will unbedingt. Also dieser Wiederholungszwang.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich ganz stark wie meine Mutter bin. Leider nicht wie mein Vater. Ich sehe auch immer meine Mutter so im Spiegel, oft wie in so einem Horrorfilm.
Die Dämonen, ich würde schon sagen, dass es Dämonen sind. Sind die gebändigt durch den Film jetzt für dich?
Nein, also ich glaube, der Film hat jetzt nichts Therapeutisches für mich gehabt. War auch nicht die Idee oder der Plan. Ich bin genauso immer noch so der kleine Junge. Also da glaube ich ja übrigens ganz stark, dass... Also Künstler sind alles Kinder, ja, also und spielen immer noch so mit an der Eisenbahn und wollen irgendwie was Tolles bauen und machen und so. Und das ist man ganz stark, bleibt man ganz stark, wenn die Eltern einem nicht erlaubt haben, erwachsen zu werden. Und das ist ganz stark bei meiner Mutter so. Die hat mich immer so klein gehalten. Das spüre ich nach wie vor. Ich finde nach wie vor, dass ich eigentlich immer noch so ein kleiner Junge bin, der langsam ganz schön alt wird, aber immer noch so. Und immer noch so, und Filme machen ist auch immer so, wir spielen, ne?
Ja. Ein schmerzhafter, ein grimmig komischer Film mit großer emotionaler Kraft, der sich niemand entziehen kann. Sterben, der Film von Matthias Glasner und Corinna Harfouch, ist jetzt im Kino zu sehen und hat gute Chancen, am kommenden Freitag gleich mehrere deutsche Filmpreise zu gewinnen. Auch Robert Gwisdek, der Sohn von Corinna Harfouch, ist ja nominiert als bester Nebendarsteller. Und es ist wirklich auch eine sehr fesselnde Figur. Am kommenden Samstag rede ich dann mit ihm, egal ob er den Preis bekommt oder nicht, denn er hat jetzt auch selbst einen Film inszeniert. Dazu dann mehr am kommenden Samstag um 12 Uhr mittags.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude zu reden über einen Film, der übrigens co-produziert ist vom RBB. Und zwar ist das ja auch ein Film, der spielt hier in unserer Region, ist der Abschluss einer jetzt inzwischen schon klassischen Trilogie, kann man sagen, von einem Regisseur, der sich seit vielen Jahren als Chronist von queeren Leben in Deutschland, ganz besonders in Berlin, einen wichtigen, international bekannten Namen gemacht hat. Ich freue mich erstmal sehr, dass er da ist. Gratuliere zum Abschluss der Trilogie. Also wir hatten Out in Ost-Berlin, dann hatten wir Mein wunderbares West-Berlin und jetzt haben wir Queer Exile Berlin. Ganz herzlich willkommen, Jochen Hick ist mal wieder bei uns. Wie schön.
Schön, hier zu sein. Danke.
Und schön, dass du zwei deiner Protagonisten mitgebracht hast, denn in diesem Film lernen wir ja 6 queere Persönlichkeiten kennen aus allen Herren Ländern, aus allen Himmelsrichtungen, Menschen mit höchst unterschiedlichen Biografien, und das macht auch den großen Reiz dieses Films aus, dass es ein Spektrum ist von Lebensgeschichten und die ganze Vielfalt, Unterschiedlichkeit dieser Stadt eben aus queerer Perspektive gezeigt wird. Ich grüße erstmal ganz herzlich, Kurzbiografie, in Haiti geboren, in New York aufgewachsen, seit 20 Jahren hier in Berlin, Künstler, herzlich willkommen, Jean-Ulrich. Hi, good to see you. Hello, hello.
Good to see you.
Thank you so much for coming. Und natürlich in Berlin bestens bekannt, muss man natürlich sagen. Ist ein Teil dieser Stadt, würde ich sagen. Teil auch des Kultes dieser Stadt. Gloria Viagra. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Mal wieder.
Ja, ich bin sehr froh, hier zu sein.
Schön, euch zu sehen.
Über diesen schönen Film zu berichten.
Das ist wohl wahr. Ein Film, der mich auch sehr beschäftigt hat, eben, weil er so unterschiedliche Themen aufgreift. 6 Menschen hier zusammenbringt, die sich vielleicht vorher gar nicht kannten, die sich im Film gar nicht begegnen, aber hier im Film doch eine Einheit bilden. Und das würde mich erstmal interessieren. Diese höchst unterschiedlichen Perspektiven hätte ja auch auseinanderfallen können, total. Was hält die zusammen?
Also es hält sie zusammen, glaube ich, dass sie ähnliche vielleicht Antriebe haben, und es hält sie vielleicht auch zusammen, dass sie alle noch ein bisschen unfertig mit ihrem Leben sind. Es hält sie zusammen, dass sie alle hierher kommen wollten und Berlin eine ganz große Sache in ihrem Leben wurde. Das würde ich irgendwie so sagen, und der Rest ist natürlich ein unglaubliches Ausbalancieren, weil normalerweise sind es ja manchmal nur 1, 2 oder 3 Protagonistinnen in einem Film. Und hier war es dann immer, wie viel kann man nehmen, wie viel muss man noch geben und wo ergänzen sie sich, und das haben wir dann halt versucht im Schneiderraum zu machen.
Also dabei ist zum Beispiel auch eine Frau aus Polen, die ja dort auch weiter kämpft, obwohl sie hier in Berlin lebt, immer wieder nach Polen fährt, sich da einsetzt eben für die Rechte von LGBTQ-Leuten, was total wichtig ist in Polen. Wie wir wissen, nur um auch ein Beispiel zu nennen, Gloria, du bist streng genommen, ja, wirklich Berlinerin, durch und durch, ganz klar. Aber auf der anderen Seite in Köln geboren.
Also, nicht mal. Ich bin an der Mosel geboren und dann in Köln und um Köln aufgewachsen.
Oh,
und dann, und jetzt dann ist Berlin. Es raus, weißt du. Und dann mit 6 Jahren hierher gekommen.
Zählt schon. Außerdem liebe ich den Berlinern, muss ich wirklich sagen. Das hört man so selten. Was bedeutet hier Berlin? Das ist ja kein Exil. Das kann man in dem Fall vielleicht nicht sagen.
Wie also war ein frühes Exil, weil wir von meinem Vater geflüchtet sind nach Berlin. Aber es ist natürlich meine Heimat, und es war für mich erstmal, also es ist ja so viel. West-Berlin irgendwie war die Insel, die wohl gesponserte, sag ich mal, und getätschelte. Dann irgendwie der Umbruch mit dem Fall der Mauer. Und dann einfach jetzt auch nochmal zu sehen, ich bin ja als DJ dann unheimlich viel rumgekommen, und dann aber nochmal zu sehen, dass selbst New York, was so hochgehypt wird, bietet einfach nicht die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit und die Subkultur wie Berlin. Also es ist wirklich einzigartig in der Welt, was ich so zumindest gesehen habe von der Welt.
Ja, das ist schon einiges. Ja. Aber eben diese Frage, das ist natürlich eine Stadt, die sich auch extrem verändert hat. Das zeigt der Film ja auch. Es geht ja auch weit zurück, und das ist auch ein historischer Film, finde ich. Würdest du sagen, dass Berlin diese Verheißung, die die Stadt ja irgendwann mal war, eingelöst hat, verloren hat oder immer noch eine Verheißung ist?
Also ich war immer der Meinung, Berliner Schnauze, und Berlin wird sich immer behaupten, auch gegen das Ganze. Also ich meine, es hat sich ja vor allem geändert nach der ersten Bankenkrise, wo dann halt Betongold, also so wird dieser Wirtschaftskampf, den dann alle Metropolen vorher schon hatten, in Berlin einfach noch nicht so, ist jetzt hier angekommen. Und dadurch, dass wir das nicht, diese Ausmaße so gewohnt sind, ist es natürlich für uns doppelt so hart. Ich denke aber, dass es eigentlich weltweit so ist, dass die Metropolen halt irgendwie unbezahlbar werden und der Kampf ums Überleben größer ist. Ich bin mir unsicher, weil ich habe immer so gehofft, dass Berlin wirklich die Kotterschnauze bleibt und einfach Berlin immer Berlin bleibt und es auch schafft. Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwie Geld letztendlich doch alles platt macht und die größere Macht hat und da und ganz viel auch verloren geht an dieser Stadt.
Aber du hast deine Kotterschnauze behalten. Jean-Ulrich, du bist vor 20 Jahren aus New York nach Berlin gekommen. Als Künstler, und arbeitest du auch als Künstler, ist die Stadt für dich ein idealer, queerer Lebensraum nach wie vor für dich? Du kannst das ja auch gut einschätzen, diese Veränderung nach 20 Jahren.
Das ist ein ideales Start für Queer, aber auch für Künstler. Mhm. Seit viele Jahre hier in Berlin. Berlin für mich ist immer mein Manhattan. Mhm. Ja, das ist mein New York, der New York von Deutschland, wenn man es will.
Das sieht man im Film auch sehr schön. Man sieht deine Arbeiten, man sieht, wie du lebst. Also das kann man ja alles gut nachvollziehen im Film. Und ich denke, wir sollten auch nochmal ganz deutlich machen, das ist weder eine Lobeshymne auf Berlin als queere Metropole, es ist aber auch nicht das übliche Bashing, was ja auch total einfach ist, Jochen. Wie würdest du es vielleicht beschreiben, das Bild der Stadt als queere Stadt?
Wir wissen ja, dass im Queeren sich auch nur alles widerspiegelt, was in der Gesellschaft irgendwie auch passiert, auch die ähnlichen Diskussionen oder so. Und manche sind vielleicht nochmal ein bisschen zugespitzter. Aber ich finde, dass Berlin schon ausmacht, dass es immer noch zieht. Also das ist wirklich, 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 wirklich erstaunlich. Es gibt zwar schon alle möglichen Webseiten von Berlin is over bis sonst wohin mittlerweile, aber an sich bewahrt es sich. Und es ist verrückt, auch wie viele Leute noch kommen, aber auch teilweise ein bisschen sowas suchen, entweder auch manchmal ohne Geschichte herkommen und das Frühere gar nicht mehr so mitkriegen können, weil es auch irgendwie weg ist und die dann immer ganz überrascht sind, wenn sie dann nochmal was von diesem, was es früher mal gab, sehen.
Queer Exile Berlin, gleich reden wir weiter über den neuen Dokumentarfilm von Jochen Heeck nach Mendeley mit This Life. Queer Exile Berlin, ich rede mit dem Regisseur, mit Jochen Heeck, aber auch mit Protagonistinnen dieses Films, mit Gloria Viagra und mit John Ulrich. Und es werden uns auch viele andere Leute in diesem Film vorgestellt.
Also ich nehme noch dazu zum Beispiel Haider Darwish aus Syrien, dessen Geflüchtetenstatus noch gar nicht geklärt ist. Also der Kunst auch macht, aber immer so ein Tanz auf dem sehr dünnen Eis, fast buchstäblich, der also überhaupt nicht weiß, wie seine Zukunft aussehen wird. Und auch du, John Ulrich, sprichst ja auch von Diskriminierungserfahrung als schwarzer Mann, von Fetischisierung des schwarzen Körpers. Also das sind natürlich auch negative Erfahrungen, die du in Berlin gemacht hast.
Manchmal Fetischisierung ist, I'll say it in English, sometimes the fetishizing can be very negative, but sometimes I think that one has to turn the tables and not look at it that way. I think that there are various doors that you can enter into it. Darwish may have had one type of experience, I've had another type of experience, and I'm sure Gloria has had also similar experiences, but perhaps not about racism, but also about this kind of gender fuck.
Das ist ganz klar, es ist wirklich eine Fetischisierung, die kann man negativ sehen. Man kann es aber auch umdrehen. Man kann versuchen, das sozusagen zu unterlaufen, dieses Klischee. Und genauso ist es eben auch mit Diskriminierungserfahrungen, mit rassistischen Erfahrungen. Da meint er natürlich, dass auch Menschen wie Gloria ja ihre Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht nicht wie bei dir, logischerweise, nicht mit Rassismus verbunden sind, aber eben auch negative Erfahrungen innerhalb der Stadt. Gloria, kannst du gleich mal einsteigen?
Ja, natürlich habe ich die gemacht. Also ganz bekannt ist natürlich das im Treptower Park, weil ich zufällig live auf Instagram war. Und aber es passiert mir auch, früher sind wir öffentliche Verkehrsmittel gefahren und sowas, und das mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich fahre immer mit Taxi und sowas, aber das reichen schon die 6 Meter vom Bürgersteig bis zum Taxi, dass ich da schon angespuckt, angepöbelt und sonst was wurde. Also ja, also das ist als Drag oder als geschminkter Clown. Nein, aber einfach als die Leute lassen einen nicht so sein, wie sie sind. Jedem glaubt irgendwie seinen Kommentar, also und gerade jetzt die letzten Jahre finde ich halt immer heftiger mitgeben zu müssen, ob es gut oder negativ ist, aber niemand, also was früher so Berlin ausgemacht hat, jeder konnte sein, wie er wollte, und das ist irgendwie, das geht völlig flöten und ja, eben auch gefährlich für mich und andere.
Jochen, das ist natürlich die Frage an dich. Du hast den Film über einen langen Zeitraum gemacht, muss ich auch sagen. Der ist ja nicht innerhalb eines Jahres entstanden, sondern es ist fast eine Langzeitbeobachtung. Beobachtest du auch, dass das eben verschwindet, was, wie Gloria zu Recht sagt, Berlin ja irgendwie ausmacht, in unserem Selbstbild zumindest. Jeder kann ja so sein, wie er will.
Ja, ich glaube, dass alle Leute sagen, dass es alles ein bisschen härter und rauer wird. Ich glaube auch die Diskussionen werden rauer. Teilweise ist es ja auch vielleicht gut, dass manche Diskussionen einfach irgendwie mal rauer irgendwie besprochen oder ausgeführt werden. Es sind ja viele Sachen auch in der sogenannten Szene oder Community eigentlich nie so richtig adressiert worden. Also Sachen auch so von Klasse und Race, das war ja lange Zeit wirklich wenig Thema. Und ich glaube, das kann man ganz gut irgendwie in diesem Film sehen, dass es auf der einen Seite so viele, viele parallele Gruppen und Gedanken und sonst was irgendwie so gibt. Und aber gleichzeitig irgendwo da auch was Verbindendes ist, aber es ist nicht das Verbindende bislang im Dialog, sondern mehr so, wenn man sich das irgendwie so ansieht, ja, da ist irgendwie was, was dann doch so eine queere, irgendwas, das haben wir halt irgendwie versucht zu zeigen.
Und es geht eben solche Themen, wir haben es schon angesprochen, wie Rassismus, Diskriminierung, Transfeindlichkeit, auch innerhalb der Szene.
Ja.
Der Film verschließt keine Augen, finde ich, vor all diesen Problemen. Das finde ich auch sehr wichtig. Ist sehr komplex, aber vor allem, auch das ist mir noch wichtig, auch sehr welthaltig. Ich habe Polen schon angesprochen, es gibt immer wieder den Blick über die Stadt hinaus. Also du versuchst schon, und es ist ja in Berlin zum Glück auch so, die Welt mit in deinen Film zu holen.
Ja, also sowohl durch die 6 Personen natürlich, aber die 6 Personen gehen ja auch wohin zum Teil, müssen auch teilweise an andere Orte gehen. Die eine Protagonistin muss eben in Kopenhagen heiraten, weil hier die Bürokratie so groß ist, dass sie eben die ganzen Menschen verlieren, die ihnen auch ein bisschen ein Einkommen hier bringen könnten, irgendwie auf dem Amt. Aber das funktioniert halt alles irgendwie nicht in Deutschland. Oder auch, also viele Sachen, die nicht in Deutschland funktionieren, das kann man einfach irgendwie auch sehen, warum Leute auch wieder weggehen.
Ja, ja. Die Transfrau aus
genau.
Auch eine sehr berührende Geschichte. Dann wüsste ich von euch beiden gern nochmal, warum sollte man sich diesen Film ansehen? Der läuft jetzt im Kino ganz normal. Was meint ihr, welche Einsichten, welche Erkenntnisse nehme ich mit, wenn ich im Kino bin und diesen Film sehe?
A great reason to see this film is particularly for hetero communities is that I think that if anyone has old ideas about gays and lesbians and trans people, they will absolutely have this as a complete update.
Sehr schön. Also er sagt es vor allem für die heterosexuelle Community. Ja. Es ist wichtig, da hinzugehen, um zu sehen, die vielleicht Vorurteile haben, ganz alte Bilder haben von Transmenschen, von Schwulen, von Lesben, dass sie wirklich merken, es ist eine Art Update. Also einen neuen Blick zu bekommen, eine neue Wirklichkeit zu erfahren.
Ich finde den wirklich einen ganz liebevollen, ich finde einen ganz wundervollen Film, der wirklich also nochmal so Berlin ganz aktuell zeigt, finde ich. Und aber auch eben, wie du es auch schon gesagt hast, so den historischen Spann immer zeigt. Und ich finde den eigentlich für alle Communities und alle tatsächlich irgendwie wirklich einen spannenden Film einfach und sehr, sehr liebevoll, um einfach auch nochmal Verständnis für andere zu bekommen. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön und empfehlenswert.
Sagen deine Protagonisten.
Ja, und ich meine, so von den Reaktionen, die ich bislang gehört habe, auch von den queeren und nicht queeren Festivals, also er scheint zu funktionieren und er scheint auch zu wirken, was ich irgendwie immer am besten finde beim Film. Und dass die Leute auch eher mal so ein bisschen eher dann ins Gespräch kommen oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich glaube, es funktioniert, was wir da ausprobiert haben.
Queer Exile Berlin. Die Premiere war ja auch beim Filmfestival Achtung Berlin, Queer Exile Berlin. Jetzt also im Kino zu sehen, ein liebevoller Film, da gebe ich dir völlig recht, aber eben auch ein Berlin-Film. Es ist auch ein Film über diese Stadt, über die Veränderung dieser Stadt, über das Lebenswerte an dieser Stadt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei 2 der Protagonistinnen, die wir im Film sehen, nämlich bei Gloria Villar und bei Jean-Ulrich. Thank you so much. It was a great pleasure to have you here. Thank you.
Our pleasure. Ne?
Und natürlich vielen Dank Jochen Hick, der diesen Film gemacht hat. Danke dir.
Danke.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich habe uns übrigens in Rügen eingebucht.
Ja, aber kannst du mich mal fragen, bevor du irgendwas buchst? Ich habe gar keine Zeit.
Wenn wir schon nicht nach Malle können, dann fahren wir wenigstens an die Ostsee. Dann gibt's halt Ballermann in Benz.
Sieht ja aus wie die Platte, in der wir mal gewohnt haben.
Wir sind nur Rentner und Paare.
Sprich mit mir ist das bemerkenswerte Regiedebüt von Janine Harlisch gewesen. Ein Film mit Alina Stiegler und Barbara Philipp. Die beiden spielen Mutter und Tochter, reisen gemeinsam auf die Insel Rügen, um so eine richtig schöne Zeit zu erleben. Man ahnt schon, das kann nicht richtig gut gehen. Es gibt sehr viele Konflikte, die man mitnimmt auf die Insel. Und dass man da so gerne zusieht, hat natürlich zu tun mit den tollen Hauptdarstellerinnen, mit Alina Stiegler und mit Barbara Philipp, die wir ja doch alle mögen, denke ich mir, durch den Tatort, den hessischen Tatort. Da ist sie eine der Ermittlerinnen seit vielen Jahren und jetzt ebenfalls nach sehr vielen Jahren endlich eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis, also einen Kinopreis als beste Nebendarstellerin. Wir haben sie eingeladen und wollen wissen, wie sie sich jetzt gerade fühlt, welche Hoffnung sie sich macht und was ihr diese Nominierung bedeutet. Gleich hier in der 2. Runde von 12 Uhr mittags noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Nächste Woche ist es soweit. Am kommenden Freitag dann werden in Berlin die deutschen Filmpreise verliehen, also die höchsten Auszeichnungen, die es gibt für Filmschauspieler und Schauspielerinnen, für Filmemacher und Macherinnen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass eine Frau hier ist, die nominiert wurde. Und ich freue mich ganz besonders, dass diese schöne Leistung in einem kleinen, unauffälligen, intensiven Film nicht übersehen wurde. So was passiert nämlich ganz schnell. Nicht, dass man nur auf die großen Produktionen guckt. Nein, in dem Fall ist es sogar ein Debütfilm gewesen, mitproduziert vom RBB. Leutstoff freut uns natürlich ganz besonders. Sprich mit mir von Janine
Janine Halisch. Und da ist nominiert als beste Nebendarstellerin, und das ist eine Riesenfreude, Barbara Philipp. Herzlich willkommen, Barbara. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf, und freue mich natürlich wie Bolle, dass ich nominiert bin. Das
aber wirklich, ne? Sagen. Wir haben damals auch über den Film gesprochen, als der ins Kino kam, haben wir ein Interview gemacht dazu, und ich mochte schon diese Konstellation Mutter, Tochter und so. Aber wie gesagt, ich war dann durchaus auch überrascht, dass so eine große Akademie, die ja nicht berät, das sind ja Massenabstimmungen, dass die gemerkt haben, dass eine besondere Farbe in diesem Film auch eine besondere spielerische Leistung. Also war es bei dir auch eine Überraschung?
Also eine Überraschung war erstmal, dass der Film überhaupt so angenommen wurde. Wir haben das ja schon ein bisschen gesehen im Max-Oefels-Festival. Mhm. Da sind wir ja schon gut gehandelt worden. Da hat Alina Stiegler ja auch schon gleich den Nachwuchspreis gewonnen. Dann hat unsere Produzentin ja auch schon den No 4 Award beim First Steps gewonnen, unsere Regisseurin den Drehbuchpreis. Also es war auf jeden Fall schon so ein bisschen klar, dass dieses kleine, muss man ja immer sagen, Debütfilmchen, was wir für fast kein Geld gedreht haben, um auch das jetzt hier zu sagen, für Mindestlohn.
Beim RBB, muss man nicht sagen.
Dass man, und es war wirklich eine tolle, runde Arbeit, vornehmlich mit Frauen. Dass wir da doch irgendwie einen Nerv getroffen haben. Und ich kann es sogar bis heute nicht so richtig sagen, welcher das jetzt genau ist. Aber vielleicht ist es das Authentische, was die Leute gerade wieder ein bisschen mehr haben wollen. Und jetzt bei vielen Publikumsgesprächen habe ich halt auch mitbekommen, die Kamera ist immer sehr nah an uns dran und die kriecht oft in uns rein. Und ich glaube, das hat die Leute irgendwie auch berührt. Ich
glaube, es hat auch damit was zu tun, dass natürlich jeder sich so eine Konstellation vorstellen kann. Also Mutter, Tochter fahren zusammen, erwachsene Tochter natürlich, in Urlaub nach Rügen. Es sollte ja ursprünglich Mallorca, glaube ich, sein.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann durch Corona ist alles verlegt worden nach Rügen, was ich gar nicht schlecht finde. Ich glaube, diese raue Landschaft und so passt besser dazu. Jedenfalls fahren die dahin und gehen sich natürlich total auf den Wecker. Ist ja logisch. Wenn man da zusammen ist, mehrere Tage mit all den Konflikten, man nimmt das ja alles mit. Jeder hat irgendwie eine Mutter oder einen Vater oder ist Mutter oder Vater. Also jeder kann sich irgendwie hineinprojizieren, und dir ging es wahrscheinlich ähnlich. Also wenn du das spielst, du konntest dir natürlich vorstellen, wie wäre es jetzt zum Beispiel mit meiner Mutter mehrere Tage hier ja auch eingesperrt zu sein?
Naja, ich kenne das natürlich total gut. Also man freut sich dann total drauf, dass man gemeinsam was unternimmt, aber man hat sich ja weiterentwickelt oder wegentwickelt, also auseinandergelebt ja auch. Also sowohl die Mutter wie auch die Tochter. Das ist ja, wenn man dann nicht mehr zusammen wohnt, passieren halt andere Sachen und man kriegt auch nicht mehr alles so mit und hat dann vielleicht auch Geheimnisse oder eben Sachen, die man auch nicht mehr so aussprechen will. Mal davon abgesehen, dass Mütter und Töchter ja eh nicht alles miteinander beratschlagen. Im Gegenteil, als Teenager sind ja dann die Töchter wahrscheinlich eher komplett Anti-Mutter. Jetzt ist ja die Figur von Alina, die ist ja schon 30, also das ist ja kein Coming-of-Age mehr, sondern das ist ja schon so eine erste kleine, jetzt bin ich schon Erwachsenen-Krise, die sie da durchmacht. Und das ist natürlich nochmal, das mochte ich nämlich so, das ist nochmal so anders interessant, weil die Mutter denkt, jetzt ist man aus dem Gröbsten raus und jetzt haben wir es so schön wie früher, wie wir es immer hatten, wenn wir das zusammen was unternommen haben.
Also Janine hat ja auch, die Regisseurin, immer betont, das ist schon auch irgendwie ihre eigene Mutter. Da hat sie viel von sich selber reingebracht. Auch das macht den Charme des Films aus, aber eben auch dein Spiel. Und dafür hast du diese Nominierung bekommen. Also sie ist ja so als Mutter, na klar, eine Zumutung, aber sie ist auch wahnsinnig liebevoll. Sie liebt diese Tochter. Sie ist auch lockerer als die Tochter, finde ich, in ein paar Sachen so. Also was so Umgang mit Körperlichkeit betrifft. Also manchmal denkt man, da sind die Verhältnisse auch so ein bisschen verschoben zwischen Mutter und Tochter, was so einen Zugang zu sich selbst betrifft. Ich hatte so das Gefühl, manchmal ist sie auch deshalb eine Provokation für die Tochter.
Ich glaube, was so der Motor für die Figur bei mir ganz stark war, also das war natürlich, ich wusste, die Vorlage ist so ein bisschen auch die Mutter der Regisseurin, und da musste ich mich aber natürlich wegbewegen, weil das kann man ja nicht machen. Wir haben uns auch während des Drehs nie getroffen, also das wurde auch tunlichst vermieden, aber wir haben in ihrem Friseursalon gedreht, wir haben bei ihr in der Wohnung gedreht, bei ihrem Bett gelegen, also es hatte was wahnsinnig Intimes auch die ganze Zeit. Ich musste mir aber so meinen eigenen Motor dafür bauen, und ich dachte die ganze Zeit, das ist eine Frau, die hat ihren eigenen Betrieb, die hat ihre Tochter alleine großgezogen, die hat ganz schön viel um die Ohren und die kann sich so kurze Auszeiten nur leisten, wenn sie dann in die Vollen geht und wenn sie dann wirklich auch das Beste daraus machen will. Und das ist so, das dachte ich immer, das muss eigentlich so der erste Motor sein, dass sie sagt, egal ob da jetzt was los ist, ob da nur Rentner sind, ob da jetzt niemand ist, ob jetzt gerade Pandemie ist, ob das Wetter schlecht ist, ob die Tochter mürrisch ist, wir machen jetzt hier jeden Tag wieder von vorne das Beste draus und damit wird sie dann aber so übergriffig.
Das ist dann eben anstrengend, wenn man so permanent die gute Laune verbreiten will. Es gibt ja auch einen Mann dann, der auftaucht, nämlich Peter Lohmeier, auch eine schöne Geschichte, finde ich, so zwischen diesen beiden. Aber was ich eben so interessant fand, wie du die Figur geschildert hast, ist das so typisch deine Arbeitsweise? Also, dass du dir so genau überlegst, was hat die für eine Geschichte vor? Man sieht es ja nicht alles, was du erzählt hast, aber man spürt es, man sieht es vielleicht dann doch irgendwo.
Naja, man kann sich ja immer nur, so weit es irgendwie geht, in eine Figur rein versetzen oder sich auch Versatzstücke suchen, die man eben aus dem eigenen Leben irgendwoher kennt oder beobachtet hat oder weil ich finde es immer schwierig, wenn man so eine Vorlage hat und denkt, das ist jetzt echt ein Klischee und dann könnte man das bedienen und da fühle ich mich immer, da gucke ich mich immer von oben an und schäme mich immer ganz fürchterlich. Das passiert mir auch oft, das passiert oft mal in, ich sag's jetzt mal böse, in so gängigen Fernsehformaten, wo man auch gar nicht die Zeit hat und dann denkt man, mein Gott, was habe ich denn da jetzt schon wieder abgeliefert? Das ist ja jetzt genau das, was man sich immer davon denkt, aber man hat ja, jeder Mensch hat ja so seine eigene Vorstellung von dem, wie was zu funktionieren hat. Und wenn man dann oder wenn ich dann da hinkomme, dann macht es vor allen Dingen auch richtig Spaß. Und das war nämlich bei dieser Rolle, wir haben sehr viel drüber geredet. Wir haben wirklich jeden Tag vor jeder Szene haben wir wahnsinnig drüber gesprochen, nochmal zusammengesessen, nochmal versucht, die Befindlichkeiten von allen Beteiligten auch zu ertasten. Ja. Manchmal weiß man es halt nicht. Und dann aber eben auch mal so ins kalte Wasser zu springen und zu gucken, was passiert dann eigentlich. Also kaltes Wasser, weil ich hatte so eine Szene im Schwimmbad. Und da war das wirklich so, ich glaube, das war gar nicht so groß geplant. Und das hat mir einfach so einen Spaß gemacht, weil ich unbedingt schwimmen wollte. Und dann habe ich das einfach total ausgenutzt und da so richtig, Michaela hat es da krachen lassen.
So heißt es ja genau, Michaela. Und ich finde diese Lebendigkeit, diese Ehrlichkeit, diese Natürlichkeit, dieser Spaß, das teilt sich alles eben mit beim Ansehen dieses Films. Man spürt, da gibt es keinen doppelten Boden, da gibt es eine Aufrichtigkeit bei den Figuren. Und nicht zuletzt das hat dir eben diese wunderbare Nominierung eingetragen, über die wir auch gleich weiterreden. Zu Gast bei uns Barbara Philipps. Sie ist nominiert für den Deutschen Filmpreis als beste Nebendarstellerin. Kommenden Freitag ist dann die Verleihung. Hast du schon so ein Gefühl dafür? Also nominiert warst du ja auch schon für andere Preise, Deutscher Fernsehpreis zum Beispiel. So.
Ja, das ist aber schon lange her.
Ist lange her, ja, ne? Ja. Also wie gehst du da so hin? Mit welchen Gefühlen?
Ich dachte, vorletzte Woche dachte ich noch, ich bin eigentlich ganz locker. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, wirklich wahnsinnig gefreut, dass ich auch für diesen Film eben, was du eben gesagt hast, in dieser Rolle so gesehen wurde. Also dass so viele dann doch so darauf reagiert haben und das irgendwie beachtet haben, was ich da versucht habe oder gemacht habe. Dann war jetzt am Wochenende war ein Nominiertentreffen und da habe ich dann schon gemerkt, jetzt wird es so langsam.
Jetzt wird es ernst.
Ja, nee, was heißt ernst? Also es wird so, ich war doch wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte noch ein Casting in der Woche und das habe ich, glaube ich, total versemmelt, weil ich da gemerkt habe, nee, mein Kopf ist ganz woanders. Ich denke drüber nach, was ziehe ich an? Ich denke drüber nach, was, also ich war komplett und dann fiel mir so langsam von hinten wie so eine Keule, habe ich gemerkt, ich bin doch aufgeregt. Aber es war dann sehr schön am nominierten Tag, weil wir drei Nebendarstellerinnen waren alle da und waren gleich so eine Bank. Also wir haben uns wirklich super zusammengetan, Marie Duselm und Adele Neuhäuser und ich. Und wir waren wirklich so, wir haben jetzt auch vor, wir müssen jetzt gemeinsam einen Ensemblefilm irgendwann mal drehen und dann auch einen Ensemblepreis dafür kriegen.
Das sind auch zwei tolle Schauspielerinnen.
Genau.
Seine Mitbewerberin.
Das wäre jetzt das, was wir gerne als nächstes hätten.
Ja. Wie ist das so in dem Team? Also es sind ja, du hast gesagt, vor allem Frauen, die junge Regisseurin, Janine, dann haben wir eben diese tolle Hauptdarstellerin, eben auch Alina. Ist das auch so ein Gefühl für die? Irgendwie, ich finde schon, ist das auch unser Preis so ein bisschen? Also es ist ja doch eine Auszeichnung für ein Spiel in einem Film, den alle gemeinsam gemacht haben.
Ja, unbedingt. Also das war ja schon bei dem ersten ersten Preis, als Alina den in Max Ulfrulds gewonnen hat, war das schon so, als Clara den gewonnen hat, war das schon so. Peter Lohmeier, dem muss ich wahnsinnig dankbar sein, der hat nochmal so die Werbetrommel gerührt, der hat wirklich nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass nun auch wirklich jeder, also ich weiß jetzt nicht, ob jeder, aber dass nochmal irrsinnig viele Leute in der Akademie, die ja in der Akademie wählen, dass die den noch zu sehen kriegen. Das hat er mir dann auch gesagt, weil er hat wohl sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Insofern sind wir da wirklich alle, sitzen wir da auf derselben Insel, um jetzt nicht das Boot zu nehmen. Wie langweilig.
Du hast natürlich schon wahnsinnig viel gemacht. Also deine Filmografie ist endlos. Fernsehproduktion, viele Serien übrigens. Du bist eine gute Schauspielerin für serielle Formate, Kinofilme, hast auch Theater gemacht. Jetzt haben wir aber so einen Triumph. Wie gesagt, ich bleib dabei mit einem relativ kleinen Film. Ja. Also das ist ja auch nochmal interessant in deiner Arbeit, dass man dann sagt, okay, ich mache das zwar, ich bekomme nicht so wahnsinnig viel Geld dafür, aber es hat sich doch ausgezahlt.
Total.
Das Risiko, ne?
Nein, es hat sich, und das ist auch immer, ich versuche immer wenigstens mal einmal im Jahr dann auch so eine Arbeit zu machen. Ich fange jetzt nächste Woche, auch was an zu drehen, was auch wirklich schon wieder mit fast kein Geld ist, und wir drehen das in MacPom, und das ist aber ein ganz großartiges Drehbuch. Das Tolle an diesen Debütfilm oder an diesen kleinen Film ist dann aber, dass die Arbeitsweise immer noch ein bisschen eine andere ist. Da kommt nicht jeder die ganze Zeit auf die Uhr, weil wie gesagt, wenn es dann eh nichts kostet, dann kann man sich auch Zeit lassen. Vielleicht ist es so. Die Arbeit war halt wahnsinnig intensiv und sehr genau, und das ist, glaube ich, auch das, was die Janine Halisch, die Regisseurin, was die auch so als Talent hat, dass die so ganz, ganz, ganz genau in die Psychologie reingeht und da trotzdem einem aber dann den Platz lässt, diese Figur selber zu bauen oder auch das Vertrauen hat, dass man, wie gesagt, ich habe mit ihrer Mutter jetzt so rein optisch, haben wir relativ wenig Ähnlichkeit, dass sie dann das Vertrauen hatte, dass ich das jetzt übernehme. Und deswegen ist das manchmal ein totales Glück, dass man so kleine Arbeiten machen kann, wenn es dann funktioniert. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber in diesem Fall ist es nach vorne losgegangen.
Glück, aber auch die richtige Entscheidung zu finden in dem Augenblick. Ich habe die Mutter auch kennengelernt, die ist ja stolz wie Bolle natürlich, auf ihre Tochter großartig. Und auf diesen Film. Ja. Und die drückt dir garantiert die Daumen, bin ich ganz sicher.
Ja.
Das wird auf jeden Fall sein. Friseuse ist ja. Wenn du gerade sagst, also wir reden über Entscheidungen, das war natürlich 2010 auch eine Entscheidung, die man sich genau überlegt. Du bist in den Tatort reingegangen, da kenne ich natürlich die meisten Menschen, ja, ist ja ganz klar. Dieser grandiose, groteske, oft wirklich surreale Tatort aus Hessen mit Ulrich Tukur, da bist du ja Ermittlerin. Yeah. Ulrich Tukur ist natürlich eine wunderbare, völlig verrückte, somnambule, traumwandlerische Gestalt. Und wie siehst du da deine Funktion seit 14 Jahren im Spiel mit ihm zusammen? Wo stehst du da?
Naja, das war von Anfang an, war schon der Name Programm, und das fand ich doch sehr Wächter. Clever, auch von dem ersten Autor, Herrn Jeltsch jetzt. Ja, ich bin, glaube ich, also eher er stürzt sich in irgendwelche Abenteuer, die manchmal auch amorös sind und in gewagte Situationen, und ich hole ihn da wieder raus. Das ist, glaube ich, so die Essenz davon. Mhm. Und wir haben ja so einen sehr flapsigen, sehr persönlichen Ton miteinander, siezen uns aber immer, das mag ich sehr. Wir sind ja beide so ein bisschen, wir haben ja sowas, nicht aus dieser Zeit, also sowohl vom Kostüm als auch ein bisschen vielleicht unsere Umgangsart miteinander. Und das mochte ich von Anfang an wahnsinnig gern, weil das eben nicht jetzt in der Cargohose schon wieder die kühle, diese Klischees von, wie hat eine Kommissarin eigentlich zu sein, tougher als die Typen, cooler, schneller, smarter. Und das mochte ich von Anfang an, dass wir haben uns das ausgespart, wir sind da anders rangegangen. Es hatte mal so ein bisschen, Miss Moneypenny war mal so eine Idee meiner Figur, aber es war eben auch mal eine Idee der Figur, dass Uli ein James Bond ist, das ist er ja nun auch nicht, deswegen bin ich jetzt auch keine Miss Moneypenny mehr. Hab vielleicht noch mal ab und zu Kostüme, die dem ein bisschen ähneln. Aber wir haben eben diesen sehr respektvollen Umgang miteinander, und trotzdem bin ich dann auch die einzige Figur, die ihn auch auf die Schippe nehmen kann oder die auch in seinen Wunden bohren darf.
Und ich denke, bei all den vielen, vielen Rollen, die du gespielt hast, ich habe nicht alle gesehen, aber doch einiges, ist, da passt eben diese Frau gut zu dir. Also dieser Blick auch für die Wirklichkeit, jemand runterzuholen, verwurzelt zu sein in der Realität. Ich finde, das ist schon ein Rollenbild bei aller Unterschiedlichkeit, das dir irgendwie gut liegt.
Ja, und es war von Anfang an, also was ich, also man sucht sich ja, wie gesagt, immer irgendwas, was man da nehmen kann. Es war für mich von Anfang an so ein bisschen auch immer so eine Hommage an diese ganzen Frauen in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, wahrscheinlich auch bis heute noch, die eigentlich wahnsinnig viel erledigt haben für die Männer, denen sie untergeordnet waren. Also Sekretärinnen, die also Chefsekretärinnen, die einfach alles gemacht haben für einen Boss. Und wenn die jetzt mal einen Tag im Urlaub sind, dann fällt der auseinander. Und das wollte ich auch so ein bisschen immer würdigen mit dieser Figur, dass es so eine Frau ist, die eigentlich alles in der Hand hat und aber so elegant zurücktritt und dem Herrn das Gefühl gibt, dass er das im Griff hat. Dabei hat sie es im Griff.
Das hast du wunderbar beschrieben. Und damit hast du dich auch wirklich in die Herzen der Zuschauer und Zuschauerinnen hineingespielt mit dieser besonderen Figur. Auch mit der Eisenelse natürlich eine ganz andere Geschichte in Babylon Berlin, aber mit vielen, vielen anderen Figuren. Und ich denke mir, viele Leute werden sich jetzt sagen, warum habe ich Sprich mit mir noch nicht gesehen? Hoffe, dass der vielleicht das auch durch deine Nominierung noch mal ein bisschen ins Gespräch kommt. Irgendwann kommt er natürlich auch ins Fernsehen, ist ja auch eine Produktion eben des RBB und hat dir diese schöne Nominierung beschert. Nochmal Glückwunsch schon zur Nominierung. Ich finde, das ist wirklich
vielen Dank
tolle
dafür.
Sache.
Ich habe jetzt letzte Woche eine junge Dame vom Kant-Kino, die macht eine neue Reihe Starke Frauen und da wird er auf jeden Fall, wir wissen aber noch nicht wann, wir suchen noch nach einem Termin, aber da werden wir ihn auf jeden Fall nochmal zeigen.
Danke dir ganz herzlich, ich wünsche dir einen tollen Abend. Das wird auf jeden Fall ein schöner, aufregender Abend sein am kommenden Freitag für Barbara Philipp, nominiert als beste Nebendarstellerin für den Deutschen Filmpreis. Danke, dass du da warst. Alles Gute dir.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Zum Schluss haben wir noch ein überwältigendes Kinoerlebnis für Sie, nämlich Eureka. Wir wollen aber auch erinnern in dieser halben Stunde an einen großen deutschen Filmregisseur, der von uns gegangen ist, an Michael Verhoeven. Ein politischer, engagierter, ein kluger und ein sehr menschlicher Regisseur. Das alles jetzt noch in der letzten halben Stunde von 12 Uhr mittags. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt bei mir Anke Lewicke, die ich herzlich grüße. Hallo, liebe Anke.
Hallo, lieber Knut.
Anke, wir haben begonnen diese Sendung mit einem Triptychon, mit einem Dreiteiler, mit einem Altarbild, mit dem Film Sterben. Und wir werden weiterreden gleich über einen Film, der auch so ein Dreiteiler ist. Allerdings sind die Episoden auf sehr untergründige, sehr geheimnisvolle Weise verbunden in dem Film Eureka. Ein Meisterwerk, finde ich, das uns in Cannes schon sehr gefesselt hat. Aber Anke, bevor wir über diesen Film reden, der auch eine sehr politische Dimension hat, wollen wir unbedingt erinnern an einen der ganz großen politischen Regisseure in Deutschland, vielleicht sogar der politischste in seinem Werk. Michael Verhoeven ist im Alter von 85 Jahren gestorben, Anke. Und das merkt man auch, es herrscht eine große Betroffenheit, weil viele Menschen, das geht auch mir so, es geht dir so, mit seinen Filmen auch so ganz persönliche Erfahrungen verbinden, ja vielleicht sogar prägende Erfahrungen für die eigene politische Haltung. Wie ist das bei dir gewesen?
Ja, auf alle Fälle. Und ich finde auch seinen Werdegang so sehr interessant. Also er kommt ja aus einer Schauspielerfamilie, Michael Verhoeven, hat als 15-Jähriger dann ja auch gespielt, das fliegende Klassenzimmer und alles. Und dann hat er sich aber doch entschieden, Medizin zu studieren. Und das haben ihn seine Eltern wohl auch übel genommen, weil sie wollten, dass er weiter Künstler wird. Und er hat dann aber erstmal als Chirurg gearbeitet, ist immer hin und her zwischen Deutschland und den Staaten, weil er ist ja sehr, sehr lange mit Senta Berger verheiratet gewesen, die damals auch in Hollywood gearbeitet hat. Also er war eigentlich immer im Filmbusiness connected und ich glaube, was ihn dann zum Film getrieben hat, war auch so eine humanistische und aufklärerische Haltung. Also okay, 1970, also ein deutscher Vietnamfilm. Vietnam im bayerischen Film Wald nachgestellt. Es geht um ein Verbrechen der US-Amerikaner an einer Zivilistin und er spielt dann den Soldat, der dieses Verbrechen meldet. Und dieses eben immer der Wahrheit verbunden sein, das durchzieht ja auch seine anderen Filme, mit denen er teilweise dann auch für den Auslands-Oscar nominiert war, eben die Weiße Rose, das schreckliche Mädchen. Also es ging immer wieder doch auch um die deutsche Vergangenheit, die Aufarbeitung. Und ich glaube, um so seine Eigenständigkeit bewahren zu können, hat er dann auch mit Senta Berger eben eine eigene Produktionsfirma gegründet. Mit der haben sie diese Filme realisiert und jetzt realisieren sie ja die Filme der Söhne, also Simon Verhoeven, Willkommen bei den Hartmanns. Also es ist eine Künstlerfamilie über mehrere Generationen, die doch immer auch so einen Blick auf Deutschland hat.
Und da wir ihn persönlich auch erinnern wollen, Anke, wir kennen ihn beide, es war ein richtiger Gentleman, finde ich, ein Mann mit ganz wunderbarer, zugewandter Offenheit. Der ihm immer das Gefühl gegeben hat, wenn er mit einem sprach, man ist ganz einzigartig und er wendet sich nur dir allein zu, sehr klug, sehr analytisch und eben auch eine ganz wichtige Stimme, wenn es um filmpolitische, überhaupt um politische Fragen gegangen ist in Deutschland. Also ich finde eben auch, wir sollten an diesen Mann noch erinnern, der eine ganz sympathische, zugewandte, große Persönlichkeit war.
Ja, auf alle Fälle. Also ich durfte einmal mit Senta Berger in der Jury sein in Saarbrücken und da war er ja auch immer dabei und er hat sich so dezent zurückgehalten. Ja. Aber man hat so seine Aufmerksamkeit fürs Kino die ganze Zeit gespürt. Also er hat bei den Jury-Sitzungen nicht mitgemacht, aber hinterher habe ich mich total gerne immer mit ihm ausgetauscht. Und sie haben doch auch lange ein Programmkino in Berlin gehabt, das Toni.
Genau.
Und da merkte man ja auch, dass sie beide, Senta Berger und Michael Verhoeven, einen sehr offenen Blick auf das Kino hatten, auch immer neugierig waren und auf der Berlinale dann auch immer wissen wollte, was man sich denn jetzt mal anschauen könnte, was dann vielleicht hinterher nicht direkt ins Kino kommt.
Also auch ich war mit ihm mal direkt in einer Jury lange Zeit und das war sehr beeindruckend, ihm zuzuhören. Seine analytische Kraft, seine Genauigkeit, aber eben auch seine Differenziertheit und das macht ja auch seine Filme aus. Also dieser genaue, dieser unbestechliche Blick, wir erinnern an Michael Verhoeven, der mit 85 Jahren gestorben ist. Anke, vielen Dank bis hierher. Wir machen eine kleine Pause und reden dann über den Film, den wir besprechen wollen. Eureka, dieses große, wuchtige Meisterwerk seit Donnerstag in den Kinos. Anke, wir reden jetzt also über Eureka. Der Film hat uns schon in Cannes sehr beschäftigt im vergangenen Jahr. Ein Film von Lisandro Alonso, ohnehin so einer der experimentellen Filmpoeten, ein Regisseur aus Argentinien. Und dieser Dreiteiler lässt sich nun wirklich nicht so einfach auf den Punkt bringen, weil Anke, da passiert eigentlich alles und nichts. Es ist eine völlig freie Reise durch Raum und Zeit. Und ich bin sehr gespannt, wie du den inneren Zusammenhang dieser drei Teile jetzt beschreibst.
Ja, also dieser Regisseur wird ja immer so der neuen argentinischen Welle zugeordnet, aber innerhalb dieser Bewegung ist ja doch so sehr eigenständig. Angefangen hat er ja im Grunde damit, mit nicht professionellen Darstellern zu arbeiten und aus deren Leben, das war einmal ein Holzfäller in seinem ersten Film, hat er dann eben Geschichten entwickelt. Und das ist eine Methode, die er hier auch teilweise beibehalten hat. Ja, und du hast das Recht, also Recht, das ist schwierig zu beschreiben. Er wird ja immer auch wieder als Maler bezeichnet und man könnte diesen Film als Triptychon bezeichnen. Aber ein Triptychon ist ja eben immer nebeneinander mit einem Mittelteil. Und ich würde diesen Film mit seinen drei Teilen, eigentlich ist das eher ein Übereinander. Also das hängt alles zusammen, ich versuche es gleich zu erklären, aber es funktioniert auch ohne Assoziationen, teilweise gibt es zwar Bezüge, aber es ist ganz merkwürdig, also es geht los mit einem Western schwarz-weiß im klassisch-akademischen Format gedreht, Viggo Mortensen so als Raubein, viele Tote, er sucht seine Tochter und genau mitten im Showdown sehen wir diesen Film dann in einem Fernseher und der Fernseher steht in einem Reservat in South Dakota und dann sehen wir eine indigene Polizistin richtig fast dokumentarisch bei der Arbeit, diese desolaten Zustände, die Drogensucht im Reservat. Wir lernen ihre Nichte kennen und die Nichte macht dann ein merkwürdiges Ritual mit und dann im dritten Teil hebt der Film auf einmal ab. Und wir sind im brasilianischen Regenwald und hören dann Indigenen dabei zu, wie sie ihre Träume erzählen. Also eine junge Frau erzählt dann, dass der Fluss zu ihr gesprochen hat und dass der Fluss bald übertreten wird und dass sie wegrennen muss. Also, und das gehört aber alles trotzdem zusammen, weil es ist ja letztlich doch, es geht um Kolonialgeschichte und um die Folgen von den Kolonialgeschichten. Und ich finde das schon irrsinnig, wenn man zuschaut, dass man da einfach so reingeht und innerhalb des Kopfes dann selbst diese ganzen Bezüge so darstellt. Oder wie ist es dir ergangen?
Also ich fand es absolut fasziniert. Wir wollen auch nicht vergessen, dass da zwei auch Superstars mitspielen, nämlich Chiara Mastroianni und Viggo Mortensen. Aber dann eben auch, das spürt man ja, viele Laiendarsteller. Und es gibt ja schon auch so ein poetisches Element, das sich durchzieht, weil dieses Mädchen in einem Reservat offenbar lebend in South Dakota mit diesem Leben nicht mehr klarkommt, den Großvater dann bittet, verwandle mich, und das macht er dann auch auf ganz natürliche Weise irgendwie. Da wird sie ein Vogel, und der Vogel, der zieht sich dann durch. Also den sieht man immer wieder, da taucht sie dann auf, man weiß, sie kann nicht mehr zurück, Anke. Und diese freie Reise, wie ich das vorhin noch versucht habe zu sagen, zwischen Raum und Zeit, zwischen den Zeitebenen, den erzählerischen Ebenen, die ist nicht verwirrend, sondern man ergibt sich irgendwann mal und sagt sich, dann ist ihm die Zeit hier nicht mehr das Beherrschende in meinem Leben, sondern es ist eine erzählerische, eine Kinozeit, eine ganz andere Zeit.
Ja, der Großvater sagt dann ja auch zu ihr vor der Verwandlung, es geht um den Raum, es geht nicht um die Zeit. Die Zeit ist eine Fiktion. Und ich glaube, genau darauf lässt sich der Film auch ein. Also wir sind immer in einem Raum. Also im Western sind wir eben in einem Kunstraum, in diesem grausamen Genre, was eigentlich immer die wahre Geschichte ausgeblendet hat. Also wir sind da eigentlich im Mythos drin. Und natürlich, wenn wir in dem dokumentarischen zweiten Teil sind, eben in diesem Reservat, geht es ja auch wieder um Mythen der Indigenen, welche Bedeutung sie noch haben. Aber gleichzeitig ist man eben in dieser Realität auch drin, sieht die ganzen betrunkenen Menschen. Man weiß, dass die ganzen Jungs, es gibt eine Szene im Gefängnis meistens, da enden werden, dass es so keine Zukunft gibt. Ja, und im brasilianischen Regenwald ist man dann wieder in einem ganz eigenen Raum, und den finde ich auch total interessant gefilmt. Ich finde, das hat ja fast eher was Brecht-mäßiges, weil man kann dieses Leben ja eigentlich nicht rekonstruieren. Also macht er das so verfremdet, also dass man eben spürt, die tragen jetzt ein Kostüm, und das Messer ist eben auch ein Requisit. Das wird alles so eingesetzt, und durch diese Verfremdung kommt man eben dann doch diesem Leben, dem Rhythmus wieder näher.
Anke, das hast du großartig beschrieben. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, und bedanke mich sehr herzlich und sage einfach, treten Sie diese Reise an, ohne Vorurteile, ganz offen, sich in diesen Film hineinbegeben, und dann wird man eine außergewöhnliche Erfahrung machen. Anke, dir erstmal ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über Eureka, jetzt im Kino zu sehen. Danke dir. Und wir sind jetzt auch schon am Ende mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich nach den Nachrichten mit der Arena Liga Live. Meidi Scheidemann und Andreas Ulrich freuen sich auf Sie und sind gespannt auf Ihre Tipps, denn so bis 15.30 Uhr können Sie zu allen Spielen noch Ihre Tipps abgeben. Ihnen ein schönes Kino- und Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.